In Jesu Namen. Wir hören auf den Predigttext aus dem zweiten Korintherbrief am Ende seines Briefes. Schreibt der Apostel Paulus nach Korinth: Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, sehr geehrte Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern, die Geschichte von Huschwadl habe ich einmal live aus dem Mund des Pfarrers und Evangelisten Axel Kühner gehört. Sie kennen sie vielleicht aus dem bekannten Büchlein Überlebensgeschichten. Huschwadl, das ist jener Schwabe mit dem seltsamen Namen, der allerdings historisch belegt ist. Ich weiß nicht, ob es ein Schwabe aus Bayern war oder so ein Spätzleschwab wie ich. Jedenfalls ein Grobschmied, stark wie der Bär, zwei Hände wie zwei Handkoffer. Als Geselle geht er auf Wanderschaft. In einem Städtchen in Thüringen liest er ein Plakat. Heute Abend spricht Professor X aus Berlin im Hinterstübchen des Ochsen über das Thema, warum es Gott nicht geben kann. Oh, interessant, denkt Huschwadl, mit Gott habe ich eben noch gesprochen. Interessiert findet er sich im Hinterstübchen des Ochsen ein. Ein aufgeblasenes Männchen aus Berlin zieht eine Stunde lang über den Gott her, den es nicht gibt. Und diese Rede gipfelt im Satz: Liebe Zuhörer, wenn es Gott wirklich gibt, dann müsste er nach dieser kritischen Rede einen Engel schicken, der mich vor ihren Augen ohrfeigt. Huschwadl erhebt sich in aller Ruhe, geht nach vorne und sagt dem Professor einen schönen Gruß von Gott. Für so einen Banausen wie Sie schickt er keine Engel, das kann auch der Huschwadl besorgen. Dann legt er ihm die Hand behutsam an die Backe. Hätte er wirklich zugeschlagen, wäre das Männchen wohl hin gewesen. Einen schönen Gruß von Gott richtet Paulus aus am Ende seines Briefes. Es ist ein besonderer Gruß. Meistens schreibt er, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Hier schreibt er ausführlicher, die Gnade des Herrn Jesus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der dreieinige Gott lässt grüßen. Die Grüße werden bestellt an eine Gemeinde, die ein schwieriger Haufen ist. Untereinander zerstritten, in Glaube und Leben oft daneben, sogar feindselig gegenüber dem Apostel. Trotzdem richtet er diesen Segensgruß aus. Dieser Segensgruß hat etwas vom Auftritt des Huschwadl, finde ich. Denn der segnende Herr kommt im Wort des Apostels sehr freundlich, behutsam, gnädig auf seine Leute zu. Gleichzeitig tritt er ihnen aber auch mahnend in den Weg. Gnädig, ja, gnädig, aber auch ehrfurchtsgebietend. Barmherzig, aber auch heilig. Liebevoll, aber auch gewaltig. Gewaltig, heilig, ehrfurchtsgebietend. Das ist der dreieinige Gott, dessen Personengeheimnis unser Denken weit übersteigt. Er lässt heute Morgen Grüße ausrichten. An Sie persönlich, an den einzelnen Christenmenschen und auch an Sie als christliche Gemeinde. Schöne Grüße vom dreieinigen Gott heute Morgen, von dem Gott, dessen Gnade uns zurechtbringt. Das ist das Erste. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Dass sich Paulus überhaupt noch abgibt mit diesen speziellen Freunden von Korinth, ist schon ziemlich gnädig von ihm. Gleich im ersten Brief listet er eine Latte von typischen Kirchenkrankheiten auf. Innere Zerspaltung, ortsübliches Nachtleben, verlorener Osterglaube. Bei einem bischöflichen Besuch dort wird er, der Botschafter des Herrn, schwer vor den Kopf gestoßen. Schriftlich verlangt er, dass die Verursacher bereuen. Und sein Mitarbeiter Titus bringt die Nachricht, ja, die Hitzköpfe haben eingesehen, dass sie sich unwürdig benommen haben. Aber es gibt immer noch ein Lager in Korinth, das Stimmung macht gegen den Apostel. Warum gibt er sich überhaupt noch ab mit diesen störrischen Eseln? Warum schüttelt er nicht den Staub von den Füßen und lässt Korinth Korinth sein? Warum noch ein Brief, der einen weiteren Besuch vorbereitet? Es liegt wohl an der Gnade des Herrn Jesus. Paulus schreibt, offene Worte, ehrliche Worte, bittende Worte, auch drohende Worte, die von einem möglichen, sehr ernsten Besuch sprechen. Aber der Brief endet nicht so. Am Ende der Segensgruß. Am Ende lässt Paulus so eine Art Huschwadelfigur auftreten. Jesus Christus, der gute Hirte, steigt dem einen bockigen, verlaufenen Schaf hinterher. Jesus Christus, der Gemeindehirte, steigt der einen bockigen, verirrten Gemeinde hinterher. Zuletzt, liebe Brüder, liebe Schwestern, freut euch. Der gute Hirte gibt euch nicht auf, schreibt euch nicht ab. Der Bischof eurer Seelen sieht den Schaden in eurer Seele, aber ist bereit, sein Kreuz darüber zu zeichnen. Hört, seine Gnade ist größer als eure Verfehlung. Seine Gnade ist kräftiger als die Schwerkraft der Sünde. Seine Gnade ist stärker als unsere Streitgeschichte. Das heißt, es kann etwas heil werden in dieser schwierigen Gemeinde. Es kann weitergehen mit der Geschichte des Reiches Gottes in Korinth. Es kann richtig versöhnlich werden, wenn Paulus zu Besuch kommt. Allerdings, Versöhnung setzt voraus die Einsicht, dass etwas in Unordnung, in Unfriede geraten ist. Paulus weiß durch seinen Mitarbeiter Titus genau, wie es aussieht. Ich fürchte, wenn ich zu euch komme, finde ich euch nicht, wie ich will, sondern es gibt Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Unordnung. So viele böse Geschwüre am Leib einer ernsthaft christlichen Gemeinde. Da braucht es den großen Arzt, der bereit ist, sein heilendes Kreuz über diese Geschwüre, über diesen Schaden zu zeichnen. Und es braucht Gemeindeglieder, die sich ausstrecken nach der heilsamen Gnade. Leute, die ehrlich werden und zugeben, ja, so sieht es wirklich bei uns aus. Ja, wir brauchen ganz neu seine Vergebung für diese so realen, bösen Geschichten, die bei uns ablaufen. Ja, wir brauchen ganz neu seine Erziehung, die uns mit einer heiligen Autorität in die richtige Spur bringt. Auf diese Erziehung legt Paulus in den Schlussworten den Ton. Lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen. Jesus will nicht nur Verirrten hinterhersteigen, er will ihnen auch den vernünftigen Weg zeigen. Jesus will nicht nur das Alte, die Vergangenheit vergeben, er will auch das Neue schaffen. Die Gnade von Jesus wirkt nicht nur befreiend und erlösend, sondern auch erziehend. Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, sie erzieht uns. So heißt es wörtlich im Titusbrief. Diesen biblischen Ton lässt man heute tendenziell weg, man möchte ihn nicht so gerne hören. Wer will sich denn schon erziehen lassen? Als ob ich das nötig hätte. Ich, vernünftiger Mensch und lang gedienter Christ, also bitteschön. Interessant, Paulus mahnt im 6. Kapitel, dass er die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Christen können Gnade verspielen. Christen können jegliche Korrektur ablehnen. Christen können sich verrennen in eine verhärtete Haltung, die letztlich alles rechtfertigt. Neid, Zank, Zorn, Verleumdung. Einfach alles. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch mahnen. Nicht von irgendeiner Predigerstimme. Nein, von dem großen Hirten selbst, der so gnädig und barmherzig ist, aber auch heilig und ehrfurchtsgebietend. Er hat einen Paulus zurechtgebracht. Aus einem Christenhasser macht er einen Menschen, der Christus im Licht sehen und lieben lernte. Und so interessant, dieser Paulus hat zum Beispiel einen Petrus zurechtgebracht. Als damals Petrus vergaß, in die jüdische Gewohnheit zurückfiel, keinerlei Tischgemeinschaft mit Juden zu haben, mit Unreiten, keine Tischgemeinschaft mit Unreiten, Heidenmenschen, wie es sich für den Juden gehört. Und als er Petrus vergessen hatte, dass Jesus jeden reinigen kann, da geschah es, Petrus, die Nummer eins der Christenheit, ließ sich zurechtbringen von einem Bruder. Welch eine Demut, welch eine Größe. Sind wir so groß? Haben wir den Mut, die Wahrheit über uns zu hören? Und sind wir nachher so gesegnet, weil Jesus hinterher viel mehr mit uns anfangen kann? Sind wir schon die zurechtgebrachte Gemeinde? Oder sind wir auch die stolze Gemeinde, die sich nichts sagen lässt? Herzliche Grüße vom dreieinigen Gott, dessen Gnade uns zurechtbringt und dessen Liebe uns voranbringt. Das ist das Zweite. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes sei mit euch allen. So haben nicht nur die Korinther damals, sondern auch wir die Liebe Gottes erkannt und verstanden. Die Botschaft von Jesus wird verkündigt und die Sonne der Liebe Gottes geht auf. Der gute Hirte, der dem davongelaufenen Schaf hinterherläuft und es sucht, wird vor Augen gestellt. Und plötzlich wird das suchende Herz Gottes erkennbar. Das Kreuz von Golgatha wird verkündet. Und hinter diesem schrecklichen Leiden blitzt auf einmal das unendliche Leben Gottes auf. Den Gott der Liebe und des Friedens ruft Paulus herbei und er ruft ihn hinein in diese verkantete Situation, in der es überhaupt nicht nach Liebe und Frieden riecht, weil dieser Gott die Situation nochmal retten kann. Einzigartig im Neuen Testament, nur hier steht der Begriff der Gott der Liebe. Die Leute um uns her sprechen immer vom lieben Gott. Das ist ein Unterschied. Der liebe Gott soll feierlich sein, wenn sie ihn einmal im Jahr an Weihnachten besuchen. Der liebe Gott soll stets für Wohlstand, Friede, Freude und Eierkuchen sorgen. Der liebe Gott soll bitteschön still sein, harmlos, verfügbar wie die Taufurkunde in der Schublade. Dieser liebe Gott zerbricht, wenn das Unbegreifliche ins Leben einbricht. Stellvertretend für die Kriegsgeneration schreit Wolfgang Borchert, Soldat, in diesem bekannten Bühnenstück: Warst du in Stalingrad lieb, lieber Gott? Wann warst du eigentlich lieb, Gott? Wann? Das Hässliche tobt sich aus in dieser Welt. Das Schreckliche geschieht. Das Unerklärliche bleibt unerklärt. Für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, ruft die Prophetenstimme aus. Ein verborgener Gott. Aber im selben Atemzug, du Gott Israels, der Heiland. Gewiss, kein lieber Gott, der so in die Handtasche passt. Ein gewaltiger Gott, der seine Geheimnisse hat. Verborgen, unsichtbar, unbegreiflich. Aber er macht sich sichtbar. Er kommt in den Menschen Jesus auf uns zu. Seine Liebe leuchtet uns entgegen aus dem Gesicht des Heilands. Jesus, der Heiland. der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens. Er spiegelt Gottes Charakter wider. Jesus stammt ganz vom Heiligen her. Er ist Gottes Sohn. So erkennen und bekennen wir es mit Petrus und allen Jüngern. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Wenn das wahr ist, ist Gott nicht nur eine Person. Denn Gott ist der Vater. Gott ist auch der Sohn. Gott ist auch der Heilige Geist, den Jesus befiehlt zu taufen im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Gott, aber drei Personen, die sich anschauen, die miteinander sprechen, die sich vollkommen lieben. Einzigartig. Dieser Gott der Liebe, dieser Dreieinige. Er passt nicht in das House of One, das Haus des Einzigen, das in Berlin gebaut wird, ein heiliges Haus für die Religionen, Judentum, Christentum, Islam, weil ja angeblich alle drei denselben anbeten. Nein, wir beten nicht den an, der keinen Sohn hat und der uns deshalb auch nicht im Sohn seine unendliche Liebe erweisen kann. Wir beten den an, der uns in Jesus sein liebendes Herz zuwirft. Auch heute Morgen wieder. Wenn wir ihn aber anbeten, dann dürfen wir nicht als Gemeinde gegen ihn leben. Freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Welch ein Vorrecht, welch eine Freude, ihn zu kennen. Dann darf er uns doch gerne auch zurechtbringen, oder nicht? Dann darf er uns doch gerne auch mahnen zu unserem Besten. Dann darf er uns doch gerne dieselbe Blickrichtung und dieselbe Denkrichtung schenken, oder nicht? Und dann darf er uns doch gerne den festen Willen geben, dem Frieden nachzujagen, oder? Mit jedem freundlichen Blick und mit jeder versöhnlichen Geste gewinnt der Gott der Liebe und des Friedens Raum bei uns. Und andere spüren, ob er Raum bei uns hat. Ein Mensch mitten im Leben verlor seinen Arbeitsplatz. Gleichzeitig geriet seine Ehefrau in ein Burnout, in eine Erschöpfung. Nachbarn luden sie ein zum Gottesdienst einer Freikirche. Ergebnis? Die Herzlichkeit dort hat uns beeindruckt. Den Menschen ging es wirklich um uns. Nicht um die Titel auf unseren Visitenkarten. Wie kommen wir in diese Richtung voran, liebe Mitchristen? Durch den dreieinigen Gott, dessen Liebe uns voranbringt und dessen Geist uns zusammenbringt. Das ist das Dritte. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Vor Pfingsten kündigt Jesus die Kraft aus der Höhe an. Am Pfingstfest rauscht frischer Wind in die Gemeinde hinein. Ist er bei uns angekommen, der Heilige Geist? Als die Hörer der Pfingstpredigt nach dem neuen Leben und dem neuen Geist fragen, da gibt Petrus Auskunft, tut Buße, kehrt um, stellt euer Denken um und dann jeder von euch lasse sich taufen zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Für uns als Getaufte eine bleibende Aufgabe, das Unwürdige erkennen, die Vergebung dafür suchen, die neue Haltung einüben, das würdige Leben. So rauscht der frische Wind in unser Leben hinein und auch in unsere Gemeinde. Der Geist der Liebe, der Freude und des Friedens fegt daher und er vertreibt allen kühlen Kirchengeist. Nicht alles fühlt sich so korrekt an, aber so fade, so distanziert, so tot. Der Apostel empfiehlt ein praktisches Arzneimittel dagegen. Grüßt euch mit dem heiligen Kuss. Oh, für eine orientalische Kultur überhaupt nichts Ungewöhnliches. Wir kennen es von Besuchen in Frankreich und in Italien. Und schauen Sie mal die jungen Leute an, wie die sich heutzutage begrüßen, mit herzlicher Umarmung. Es wird Herzlichkeit ausgedrückt, gleichzeitig wird eine respektvolle Grenze gewahrt. Darauf weist die Beifügung heilig hin. Eine Grenze des Anstandes, aber gleichzeitig herzlich. Herzlichkeit wird ausgedrückt. Der Mensch, der neben mir sitzt im Gottesdienst, in der Mitarbeitergruppe, im Gebetskreis, kenne ich ihn? Schätze ich seinen Glauben, der mir jetzt den Glauben stärkt, nur durch seine Anwesenheit, ist Friede zwischen uns. Wie kann ich gut in Kontakt mit ihm sein? Wie kann ich mit einer Geste, wie sie bei uns üblich ist und bei der ich mich auch wohlfühle, herzliche Verbundenheit ausdrücken? Wie kann ich ihm signalisieren, diesem Bruder, dieser Schwester im Glauben, unsere Verbundenheit, ja, etwas von der Liebe Gottes? Mit dem guten Kontakt zwischen den Einzelnen fängt es an. Mit dem guten Kontakt auch zu Christen anderswo, über die Gemeindegrenzen hinaus, geht es weiter. Es grüßen euch alle Heiligen, schreibt Paulus von Mazedonien nach Korinth. Man merkt, das Netzwerk des Heiligen Geistes wächst. Es wächst zusammen, was zusammen gehört. Das Gottesvolk weltweit, mitten in dieser gottfernen Welt. Hier ist ein Ort, an dem zu erkennen ist, der Dreieinige, der Gott der Liebe und des Friedens ist hier. Trotz allem, was in jeder Gemeinde so menschlich und so schwach und so gemein bleibt. Trotzdem, der Dreieinige Gott ist da. Er tritt allem Unfrieden und aller Unordnung in den Weg. Hier wirkt die Gnade, die zurechtbringt, die Liebe Gottes, die voranbringt, der Geist, der uns zusammenbringt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, wirklich mit allen, ihr Lieben. Amen.